Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast. Mit Katja Heinen.
Man soll niemals zu früh aufgeben. Das ist das Lebensmotto von Dirk Rossmann. Mit 25 hat er seinen ersten Drogeriemarkt eröffnet. Heute ist er Chef von über 3700 Drogeriemärkten in 6 Ländern. Dirk Rossmann, herzlich willkommen, Leute.
Ja, danke schön.
Ich bin wirklich froh, Herr Rossmann, dass Sie da sind, nachdem ich mir habe sagen lassen, dass Sie eigentlich nie eine Uhr anhaben. Machen Sie das aus Prinzip nicht?
Ich war in München im Hotel Hilton, das ist direkt am Flughafen. Da hatte ich das erste Mal ein Problem mit der Zeit, sonst nie, weil irgendwo ist eine Uhr, aber mein Fernseher funktionierte nicht. Und es ist ja morgens immer noch ziemlich lange dunkel und ich wusste nicht, wie spät es war. Und dann habe ich überlegt, wie komme ich denn jetzt an die Zeit ran? Dann habe ich in der Rezeption angerufen und die haben mir gesagt, es ist 7:20. Da wusste ich auch, Gott sei Dank habe ich genug geschlafen, und weil ich habe keine Uhr, ja.
Warum nicht?
Ja, warum? Alle Leute wissen doch, wie spät es ist und überall hängt doch eine Uhr. Also ich habe eigentlich mit Zeit kein Problem. Und manchmal habe ich auch vom Gefühl her, weiß ich die Zeit. Also
viele Jugendliche haben ja auch keine Uhr, weil die sagen, wir gucken halt auf unser Smartphone. Ein Smartphone haben sie auch nicht, ne?
Ich habe ein ganz altes Handy und ich habe Gott sei Dank gestern einen Freund getroffen, den ich nicht so häufig sehe, weil der auch sehr beruflich beschäftigt ist. Ich sage, sag deiner Frau, dass ich nicht geantwortet habe, denn also ich weiß, was ich machen muss mit meinem alten Handy, wenn ich eine SMS kriege. Aber ich schreibe grundsätzlich, ich habe noch nie eine SMS geschrieben, und da habe ich gesagt, sag deiner Frau, dass es nicht böse von mir war, dass ich nicht geantwortet habe, aber ich habe in meinem Leben noch nie eine SMS geschrieben. Und ich telefoniere denn, wenn mir was wichtig ist, dann telefoniere ich. Und ich bin ein ganz furchtbarer Minimalist und lebe im 19. Jahrhundert.
Aber ich meine, müssen Sie nicht als Unternehmer, und zwar als einer der erfolgreichsten deutschen Unternehmer, jederzeit erreichbar sein und auch online gehen können von unterwegs?
Warum soll ich erreichbar sein, wenn bei uns die Zentrale abbrennt? Ich habe so unglaublich intelligente Mitarbeiter, die rufen die Feuerwehr an, da bin ich sicher. Also ich muss gar nicht erreichbar sein.
Und das Bedürfnis, zwischendurch mal online zu gehen und zu recherchieren, haben Sie auch nicht?
Ja, also wenn ich was wissen will, dann habe ich jemand in der Firma, den rufe ich an und sage, Albrecht, und sag mir mal, wie ist das eigentlich? Das steht doch da in deiner Maschine drin. Und also ich habe intelligente Menschen in meiner Umgebung und das rettet mich gerade noch über die Runden.
Also ich merke schon, Sie haben auf jeden Fall kein Problem damit, Ihren Mitarbeitern zu vertrauen.
Na, überhaupt, ja, also ich empfinde das ja auch so, dass die Mitarbeiter mir vertrauen, und das ist ein doppeltes Glück.
Wir werden jetzt gleich noch ganz viel über Ihr Unternehmen sprechen, natürlich auch in erster Linie über Sie. Ihre Autobiografie ist ja erschienen. Lassen Sie uns mal am Anfang der Sendung zur Einführung eine Art kleinen Steckbrief machen. Ich habe ein paar Satzanfänge vorbereitet und würde Sie bitten, die zu ergänzen, okay?
Okay.
Ein idealer Sonntag sieht bei mir so aus.
Faul lesen, mit meiner Frau wandern, es gehört immer dreimal Spülmaschine ausräumen dazu. Das ist so die Spielregel bei uns zu Hause, aber das akzeptiere ich. Ja, einfach nur faul sein und auch ein bisschen überlegen, so was war eigentlich in der Woche. Weil manchmal habe ich das Gefühl, dass das alles so schnell durch die Hände zerrinnt. Also dass so viel passiert, dass ich gar nicht mehr mitkriege. Und ich brauche immer wieder Ruhe, sonst habe ich nicht meine innere Mitte.
Das Gute daran, über 70 zu sein, ist?
Ja, das kann ich nur aus subjektiv beantworten, weil andere Menschen sind auch über 70 und die haben ein ganz anderes Empfinden. Also subjektiv für mich ist es, ich habe im Laufe meines Lebens viele, viele Menschen gefunden, mit denen ich in ganz liebevoller, herzlicher, sensibler Weise befreundet bin, und natürlich die Familie, ja. Also ich fühle mich total geborgen in der großen Gemeinschaft mit Freunden, aber auch in der kleinen Gemeinschaft der Familie. Also
jetzt haben Sie ein bisschen mehr Zeit vielleicht für die Familie auch.
Nee, also im Moment, also es ist ja so, ich war gestern mit zwei Leuten zusammen, die über 80 sind, die sind ziemlich bekannt, und die arbeiten wie, also unglaublich, und bei mir ist das auch so, also je älter ich werde, desto mehr Termine habe ich, aber es macht mir auch Spaß, ja. Also ich bin so im Leben drin und eigentlich geht es mir viel besser als junger Mensch, also da war das Leben für mich schwieriger.
Geld ist für mich?
Vor allen Dingen ein Stück Zeit zu gewinnen durch Geld, weil die meisten Menschen verbringen sehr viel Zeit damit, um erstmal das zu sichern, was man braucht fürs Leben und so. Und dieses Problem habe ich nicht mehr. Ich habe genug Geld und also insofern bedeutet es für mich nicht Luxus, und Konsum interessiert mich überhaupt nicht, aber Zeit zu haben und völlig entspannt zu sein. Ich habe keine finanziellen Sorgen. Es war nicht immer so in meinem Leben, aber heute ist das so.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Mit Dirk Rossmann, Gründer und Geschäftsführer der gleichnamigen Drogeriemärkte, auch wenn die mit 2S geschrieben werden, sie mit scharfem S. Sie haben das in SS, in Doppel-S umgewandelt. Mhm. Haben Sie es gemacht, weil es internationaler klingt? Oder hatte das
andere Gründe? 1972 habe ich nicht daran gedacht, aber es ging ja um unsere Leuchtreklame. Und wenn da so ein scharfes S ist, das sieht irgendwie komisch aus. Und da habe ich gesagt, also das ist marketingtechnisch, reklametechnisch, brauchen wir 2S. Und dann habe ich das einfach umgewandelt und seitdem heißt es Rossmann mit SS. Aber ich werde eigentlich geschrieben mit SZ.
1972, haben Sie ja schon erwähnt, haben Sie die erste Filiale gegründet, die erste Selbstbedienungsfiliale, was damals was ganz Neues war. Heute, über 40 Jahre später, sind Sie Chef einer Kette mit über 3.700 Filialen in 6 Ländern, beschäftigen über 54.000 Mitarbeiter. Wann haben Sie selbst zum letzten Mal bei Rossmann eingekauft?
Ich kaufe eigentlich nie bei Rossmann ein. Also wenn überhaupt
Doch, Rossmann.
Mal, ja, das ist aber so, weil ich ja, wir haben zu Hause eine Haushälterin, die besorgt das meist und so. Und was ich vielleicht bei Rossmann einkaufe, wenn ich eine Rundfahrt mache und irgendwie nicht die Zeit ist für Mittagessen, dann würde ich vielleicht einen Müsli-Riegel bei Rossmann kaufen. Aber ich gehe, also eigentlich gebe ich nur wenig Geld aus. Ich gebe immer Geld für Eis aus und für Latte Macchiato und für Kaffee und für Mittagessen mit Freunden und so, dafür schon. Aber sonst, also ich bin nicht der große Konsument.
Müssen Sie denn, wenn Sie in eine Ihrer Filialen gehen, überhaupt zahlen?
Das ist mir ganz wichtig, dass ich bezahle. Denn es gibt so einen Fachbegriff, der heißt Inventurdifferenz. Also wir ermitteln ja regelmäßig, wie hoch das Minus ist durch Diebstahl, durch irgendwelche Fehler. Und ich kann nicht den Mitarbeitern zeigen, wie man eine Inventurdifferenz produziert, indem ich nicht bezahle. Also natürlich bezahle ich.
Auch wenn Sie nicht kaufen in Ihren eigenen Filialen, hingehen tun Sie ja schon. Sie schauen sich immer noch Filialen an.
Aber gerne und viel, weil ich komme auch überraschend, also ich bin nicht angekündigt, das wäre eine Theatervorstellung. Ich möchte einfach wissen, wie ist der Laden geführt, wie sieht er aus, wie ist die Atmosphäre im Laden. Und ich weiß auch, die meisten Mitarbeiter, nicht alle, aber ich würde sagen 99% der Mitarbeiter sagen, ach, hallo Herr Rossmann, ist ja schön, dass
Sie kommen. Also die erkennen Sie dann auch durchaus?
Ah, natürlich. Wir haben ja auch eine Mitarbeiterzeitung und Informationen und so. Also die Mitarbeiter kennen mich.
Jetzt sind Sie 72, Ihre beiden Söhne sind längst mitten in der Geschäftsleitung. Haben Sie mal drüber nachgedacht, sich komplett rauszuziehen und alles den Söhnen zu überlassen? Oder ist es für Sie noch gar kein Thema?
Schön, dass Sie die Frage stellen, weil viele können sich das gar nicht so vorstellen. Meine Frau ist ja auch sehr aktiv im Unternehmen, beide Söhne sind es. Und es ist einfach so, dass ich gebraucht werde. Aber es ist nicht so, dass ich als oberster Chef alles bestimme. Ganz im Gegenteil, es gibt viele Bereiche, ob das die IT ist, die Logistik ist, der Einkauf ist. Ich habe null Ahnung, aber auf der anderen Seite decke ich wieder Bereiche ab, die Finanzen oder auch Pressearbeit und so. Also ich decke vieles ab und meine Söhne, die würden sich also richtig ärgern, wenn ich morgen sage, jetzt mach, komme ich nicht mehr, weil dann hätten die mehr Arbeit.
Also Unternehmensnachfolge ist ja für viele ein Problem. Viele Unternehmer, die was aufgebaut haben, ist auch ungern sehen, wenn die nachfolgende Generation Dinge ganz anders handelt. Wie ist es denn für Sie? Ich meine, das ist ja Ihr Kind, das dann da im Zweifel übernommen wird von den Söhnen.
Also das hat mehrere Facetten. Also die eine Facette ist, dass Grundvoraussetzung für eine gute Nachfolge ist, dass innerhalb der Familie auch eine Harmonie ist. Mit Harmonie meine ich nicht, dass man immer gleicher Meinung ist, sondern wir haben eine sehr lebendige Streitkultur zu Hause. Aber auch eine tiefe Liebe und ein ganz großes Vertrauen. Und deshalb ist das zunächst schon einmal gut, dass das Mitmenschliche, dass die Gemeinschaft gut ist, ja. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass ich zu beiden Söhnen großes Vertrauen habe. Und die haben sich untereinander auch die Arbeit gut aufgeteilt. Also es wäre jetzt nicht so, wenn ich einen Fehler mache, der viel Geld kostet, dass mir dann irgendwie der Kopf abgehauen wird. Aber genauso wissen die Söhne, sie dürfen auch Fehler machen. Denn wichtig ist ja, Fehler dürfen sein.
Man sollte nur nicht denselben Fehler mehrfach machen, oder?
Ja, also man sollte schon eine gewisse Klugheit haben und möglichst auch aus Fehlern lernen. Also ich habe totales Vertrauen zu meinen Söhnen, null Problem.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Mit dem Drogeriemarktgründer Dirk Rossmann. Wir hatten es ja schon mehrfach erwähnt. Sie haben zusammen mit 2 Journalisten Ihre Autobiografie verfasst mit dem schönen Titel »Dann bin ich auf den Baum geklettert«. Dahinter verbirgt sich eine Geschichte, die sehr spannend ist, weil sie sehr viel über Ihre Persönlichkeit verrät. Es passierte im Jahr 1964. Sie waren damals 18, erhielten Ihre Einberufung zur Bundeswehr, wollten aber nicht hin. Warum?
Ja, es war 1964 so. Mein Vater war ja tot, der starb schon, als ich 12 Jahre alt war. dass ich mit einer ganz kleinen Drogerie mit 25 Quadratmeter Verkaufsfläche den Bruder ernährte, der studierte, die Mutter ernährte, die keine besonders gute Gesundheit hatte, und die Großeltern väterlicherseits lebten noch. Und ich stand mit 18 Jahren in der Drogerie. Ich habe ja nur Volksschule, ich habe dann Drogist gelernt und habe diese 5 Personen ernährt, einschließlich meiner Person. Und als die Einberufung kam, wir waren sonst mittellos, also wir hatten nur die monatlichen Einkünfte der Drogerie und das reichte gerade mal, um zu überleben. Und da habe ich gesagt, also entweder ihr bezahlt mir jetzt jemand, der mich ersetzt in der Drogerie, oder ich gehe nicht hin. Und dann gab es einen Rechtsstreit und den hatte ich in erster Instanz verloren. Und ich habe Revision eingelegt, dann kam die Einberufung. Und da habe ich gesagt, ich gehe da nicht hin. Und sagte mein Anwalt, Herr Rossmann, Sie sind am 1.4. da, sonst sind Sie vorbestraft. Das würde ich Ihnen nicht raten. Dann bin ich hingegangen und habe gesagt, mein Name ist Dirk Rossmann. Ich bin nur unter Protest hier. Ich prozessiere gegen die Bundesrepublik Deutschland. Und ich sehe nicht ein, dass ein Mensch diesen Staat unterstützt, wenn der Staat nicht wechselseitig seine Verpflichtung gegenüber dem Menschen eingeht. Und
das kam bestimmt gut, stelle ich mir vor.
Ja, das habe ich 5,5 Monate durchgehalten. Ja.
Jeden Tag den Spruch.
Später haben die mich in die Nervenheilanstalt gebracht, die Bundeswehr.
Das ist mit der Nervenheilanstalt, das haben Sie gemeint mit Günter Wallraff. Ne? Den hat die Bundeswehr auch in die Nervenheilanstalt eingeliefert.
Von daher gibt's in guter Gesellschaft.
Genau, absolut. Sie sind dann aus der Nervenheilanstalt wieder entlassen worden, weil der Arzt sagte, ja, eigentlich haben Sie nichts. Sie hatten ja auch nichts, außer dass Sie eben nicht zur Bundeswehr wollten, was ja keine Krankheit ist. Nachdem Sie entlassen wurden aus der Nervenheilanstalt, kam es dann zu besagter Situation, wo Sie auf den Baum geklettert sind. Wieso haben Sie das gemacht?
Ja, es war nachmittags, es kam ja vormittags der Jeep und er holte mich ab und ich war dann beim Flugabwehrbataillon Hannover-Langenhagen, das gibt's heute nicht mehr. Ja, und dann sagte mein Vorgesetzter, ich solle Revier reinigen. Und dann habe ich mir meine Ausgehuniform angezogen und ich konnte gut klettern, weil ich praktisch im Wald groß geworden bin. Und dann bin ich in meiner Ausgehuniform auf den höchsten Baum geklettert. Und das war ein Spektakel. Und ich glaube, ich war gefühlt vielleicht 5 Stunden oben auf dem Baum. Und dann kam die Bataillonsfeuerwehr, da war die Leiter zu klein. Und spät nachts kam dann die Feuerwehr von Langenhagen. Also ich war 5 Stunden auf dem Baum. Ich wäre auch nicht wieder runtergekommen, aber ich hatte menschliche Bedürfnisse, ja. Und dann wollten die mich gleich unten, waren gleich die Militärpolizei, die wollten mich gleich einkassieren.
Das aber waren sie ja gewohnt.
Aber der Oberstabsarzt Weinziel sagte, nein, der kommt mit mir. Und das war der 6. September. Und am 7. September wurde ich mittags um 2 Uhr von der Bundeswehr nach 5,5 Monaten entlassen.
Also dann haben sie es doch geschafft.
Bekam 40 D-Mark Entlassungsgeld und hat es denn geschafft. Es war auch mit viel Stress und viel, weil wir hatten zu Hause kein Geld und das war für mich eine Riesenherausforderung, aber ich wollte nicht klein beigeben.
Ich kann mir vorstellen, dass es für Sie auch eine prägende Erfahrung war, als junger Mann so einen Kampf zu gewinnen, der eigentlich fast aussichtslos erscheint. Hat Ihnen das später in Krisensituationen geholfen, die Erinnerung daran?
Frau Hein, ist es ja eins ganz spannend im Leben, wenn man jung ist, ja, dann man kann im Grunde genommen noch gar nicht sagen, wer Mann ist. Also das Wort Mann gebrauche ich eigentlich selten, aber in diesem Fall. Aber mit 72 ist ja mehr das Zurückdenken angesagt. Und wenn ich jetzt zurückdenke, mit 72 weiß ich, was für ein Leben ich gelebt habe. Und weil ich weiß, was für ein Leben ich gelebt habe, habe ich auch deshalb eine vage Vorstellung, wer oder wie ich eigentlich bin. Nein, die Erfahrung war extrem wichtig, weil ich hatte ja nur Volksschule und ich hatte auch nicht viele Menschen, die ja mich in meiner seelischen Entwicklung so unterstützt haben, dass ich irgendwie dachte, wow, ich bin aber ein toller Kerl. Also ich war eher schüchtern, verklemmt. Hatte keine innere Balance, ja, aber dass ich da Erfolg hatte mit dem, was ich machte, das war für mich extrem wichtig, weil das Zutrauen, das Vertrauen zu mir ist dadurch doch ein Stück gewachsen.
Ne? SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Mit dem Gründer und Geschäftsführer der gleichnamigen Drogeriemärkte, Dirk Rossmann. Herr Rossmann, lassen Sie uns noch mal über Ihre Kindheit und Jugend sprechen. Sie sind 1946, also kurz nach dem Krieg, in Hannover geboren. Ihre Eltern hatten damals schon einen kleinen Drogeriemarkt, der aber immer finanziell auf der Kippe stand. Es ging also wirklich ums nackte Überleben. Wie haben Sie als Kind diesen Geldmangel erlebt?
Das war bei uns zu Hause immer das zentrale Thema, weil von dieser Drogerie nicht nur Bruder und ich und Mutter und Vater lebten, sondern auch noch die Eltern des Vaters, also 6 Personen. Wir hatten in den 50er Jahren ungefähr 400 D-Mark Tageskasse. Das ist wirklich nicht viel. Und wenn also einmal im Monat die Telefonrechnung kam, dann war das, also sagen wir mal, das war 25 D-Mark, dann war das 6% einer Tageskasse. Also Die Kosten waren im Vergleich zum Umsatz extrem hoch. Ja, und es war immer Bruder Schmalhans angesagt. Meine Mutter war extrem laut zu Hause, wenn wir irgendwo das Licht haben brennen lassen. Oder wenn ich aus dem Wald kam und es war irgendwie ein Hemd oder Hose, irgendwie was kaputt oder so. Also es ging eigentlich immer nur ums Geld. Und das hat mich furchtbar genervt, weil ich, ja, es hat mich belastet. Ne? Es immer fehlte Geld. Und also wenn man Geld hat, hat man ja nicht das Problem. Aber wenn kein Geld da ist, dann hat man richtige Sorgen. Und diese Sorgen waren kennzeichnend. Dazu zu den Sorgen kamen die Straßenruinen. Menschen mit einem Arm, mit einem Auge, ja, weil es gab ja unglaublich viele Kriegsversehrte nach dem Krieg und es war eine allgemeine depressive, es heißt immer so, die in den 50er Jahren ging es aufwärts, ja, das mag ja wirtschaftlich sein, aber die Menschen waren so geprägt und hatten so viel traumatische Erfahrung hinter sich, dass die Grundstimmung, zumindest, also 46 geboren, zumindest in meinen ersten 6, 7 Lebensjahr, die Grundstimmung war eher düster. Es gab auch viel Angst, dass wieder ein neuer Krieg kommt. Also eine heitere, unbeschwerte Atmosphäre war das in dieser Zeit nicht für mich.
Hinzu kam, dass Ihr Vater Bernhard dann sehr früh starb. Da waren Sie gerade mal 12. Er hat sich, und das ist wirklich grauenhaft, ja quasi totgelacht. Er hat so über einen Witz gelacht, dass er kollabiert ist. Waren Sie da dabei als Kind?
Nee, da war ich nicht dabei. Das wurde mir nur erzählt. Also es hätte jemand so Sandkuchen im Mund gehabt und der hätte dann Paula gesagt und dann wäre der ganze Kuchen und da musste er so lachen, dass er tot umgefallen ist. Und dann kam der Notarzt, aber konnte auch nicht mehr helfen.
Als Sie 16 waren, haben Sie dann erfahren, dass Bernhard Rossmann gar nicht Ihr leiblicher Vater war, sondern der sogenannte Onkel T, also der Patenonkel Ihres Bruders. Das hatten Sie schon so ein bisschen geahnt. Wie sind Sie der Sache auf die Spur gekommen?
Also es war eigentlich eine simple Sache. Also ich stand ja schon früh bei uns auch immer in der Drogerie. Ich habe ja Drogist gelernt. Und der Onkel T, der Patenonkel meines Bruders, kam und kaufte manchmal, der war ein erfolgreicher Unternehmer, und kaufte ein. Und ich bekam immer also zum Geburtstag ein Geschenk. Und meine richtigen Onkel und Tanten, also die echten, die haben mir gar nichts geschenkt oder vielleicht meine Karte geschrieben. Und meine Mutter regte sich aber einmal auf und sagte, ja, der Onkel T hätte sich ja wirklich ein bisschen mehr Mühe geben können. Und da habe ich mir einfach gesagt, wieso soll sich der Patenonkel mehr Mühe geben als die richtigen Onkel und Tanten? Also es gab so kleine Indikatoren. Und dann hatte er eine Glatze, ja, mir fielen schon ab 14 Jahren die Haare aus. Und dann einmal, und da war ich 16, da hat er mich ganz lange angeguckt. Und da kam mir das so komisch vor. Und da habe ich abends meine Mutter gefragt, sag mal, ist Onkel T mein Vater? Und dann sagte sie ja.
Die hat es dann auch zugegeben?
Ja, sofort.
Ist Ihnen denn dann gelungen, engeres Verhältnis zu ihm?
Ja, es wurde dann, ich habe ihn angerufen und er sagte, wir treffen uns im neuen Haus in Hannover. Und dann sagte er, seine Frau hieß Elfriede, er sagte, Dirk, wir haben keine Kinder, Elfriede hat nie Kinder bekommen. Wenn Elfriede erfährt, dass es dich gibt, das, da sage ich, von mir erfährt es nicht und das bleibt dann unter uns. Und dann sagte er, ich schlage vor, dass wir uns alle 2, 3 Monate hier treffen und dann möchte ich auch mehr von dir wissen und so. Und dann fand ich das gut. Ja, und dann kam ja die Einberufung zur Bundeswehr und als ich in der Nervenklinik Langenhagen war, hat er mich einmal besucht und das war das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe.
Dann ist er nämlich auch gestorben.
Er ist ein paar Monate später, nachdem er mich da in der Nervenklinik besucht hatte, ist er auch gestorben. Auch er hatte, glaube ich, einen 2. oder 3. Herzinfarkt und dann war es das.
SWR 1 Leute mit Dirk Rossmann.
SWR 1 Rheinland-Pfalz Leute.
Mit dem Unternehmer und Chef der gleichnamigen Drogeriemarktkette Dirk Rossmann. Herr Rossmann, Sie hatten schon früh einen guten Geschäftssinn. Mit 12 haben Sie Ihre erste Geschäftsidee und schon so eine Art mobilen Bringservice für Drogerieartikel aufgebaut. Wie hat das funktioniert?
Ja, also wir sind, nachdem mein Vater, also der Bernhard Rossmann starb, sind wir in den Klingenkampe gezogen. Das war Stadtrand von Hannover, eine Straße, wo es 50 Häuser gab, aber überhaupt keine Geschäfte. Und damals gab es Preisbindung, das muss man jetzt wissen, ist wichtig. Also Persil und Odol und alles kostete immer das Gleiche, das gab es damals schon. Und da bin ich donnerstags mit dem Fahrrad zu diesen 50 Häusern hin, habe gesagt, ich kann euch alles besorgen und ich bringe euch das nach Hause. Ich komme immer donnerstags vorbei und freitags bringe ich euch das. Und zu meiner Mutter habe ich gesagt, Mama, ich möchte von dir 10% haben. Also ich möchte, dass ich die Ware 10% billiger kriege. Und dann hatte ich bald, also ich habe nie in meinem Leben Steuerbetrug gemacht, aber damals habe ich es gemacht. Ich hatte bald 5000 D-Mark Umsatz im Monat. Das heißt, ich hatte als 12-Jähriger ein Taschengeld von 500 Mark. Ich habe sofort dafür Aktien gekauft, ja. Und dann habe ich davon Briefmarken gekauft, Bundesrepublik Deutschland, Posthornsatz und so, die dann auch noch stiegen. Mir hat das immer Spaß gemacht. Mir hat auch Wirtschaft immer Spaß gemacht. Ich weiß,
Ihren Bruder haben Sie dann angestellt, glaube ich, ne? Das war Ihr erster
Angestellter. Ja, das wurde es ein bisschen schwierig, weil die Arbeit nahm ja dann immer mehr zu. Und dann sage ich, Axel, ich gebe dir 3% von meinen 10% ab, wenn du die Ware, das hat er da aber ein paar Monate gemacht, hat er keine Lust mehr dazu gehabt. Ich habe dann auch so nach 1-2 Jahren damit aufgehört, weil irgendwie wurde es dann auch, es war ja noch ja Schule und so, also es war dann alles ein bisschen viel, aber ich hatte ganz gut verdient in der Zeit.
Schule war ja hingegen nicht ganz so
Katastrophe,
ihr Ding.
Katastrophe.
Das macht, glaube ich, jetzt vielen Schülern Mut, die sehen, was noch aus ihnen geworden ist, obwohl sie so ein schlechter Schüler waren.
Will ich gerne erzählen, weil es wirklich auch ein bisschen absurd ist in meinem Leben. Also ich war Schule wirklich grottenschlecht. Ich habe nur Volksschule, also Grundschule. Aber als ich 14 Jahre alt war, sah ich im Bücherschrank bei uns zu Hause Arthur Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung, also einer der großen deutschen Philosophen. Und da habe ich die erste Seite gelesen und habe nur gelesen, Bahnhof, Bahnhof, Bahnhof. Ich habe nur Bahnhof verstanden. Da gab es Worte wie transzendent und transzendental und a priori, a posteriori. Es war alles für mich fremd. Und dann habe ich mit Duden 4 Jahre darin gelesen und habe mir jedes Wort, jeden Satz erarbeitet. Und nach 4 Jahren hatte ich das Gefühl, auch den Arthur Schopenhauer, den habe ich ein bisschen verstanden. Und jetzt, wenn Sie fragen, warum habe ich das gemacht? Also ich hatte so wenig Selbstwertgefühl von der Schule, weil die gab mir eigentlich nur das Gefühl, eigentlich bist du ein bisschen doof. Hintergrund war, dass ich mich eigentlich nur Dinge lerne, für die ich mich interessiere. Also Prozentrechnung musste ich gar nicht lernen, das konnte ich, ja. Weil ich wusste, ich will mal Kaufmann werden, da muss man Prozentrechnung können. Aber wenn ich Wurzelziehen lernen sollte, da habe ich mich gefragt, warum soll ich denn Wurzelziehen lernen? Ich brauche das in meinem Leben nicht. Ich habe immer etwas praktisch gedacht, ja. Also in Schule war Katastrophe, aber den Schopenhauer musste ich, weil es um die Frage ging, bin ich wirklich so doof, wie die Lehrer das sehen? Oder bin ich in der Lage, einen deutschen Philosophen irgendwie zu begreifen?
Also Sie haben sich die Bildung quasi auf eigene Faust beigebracht.
Autodidakt, richtig. Mhm.
Sie haben ja dann nach der Volksschule erstmal bei einem anderen Drogisten eine Lehre gemacht. Wenn ich jetzt böse wäre, würde ich sagen, Sie sind gelernter Etikettenschwindler. Das haben Sie nämlich da in der Lehre gemacht. Also wie sah denn der Etikettenschwindel aus?
Das war eine etwas größere Drogerie und da gab es daneben an eine Garage und alle 4-5 Wochen kam ein riesiges Fass Wein, so 600 oder 800 Liter Wein. Und unter der Garage war eine Abfüllanlage und der musste ich mit einem Schlauch aus dem Fass den Wein ansaugen. Manchmal habe ich vielleicht auch einen Schluck getrunken. Und dann musste man mit dem Schlauch die gereinigten Weinflaschen vollfüllen. Und dann wurde etikettiert. Ja, und das habe ich 2,5 Jahre gemacht.
Und Sie haben das unterschiedlich etikettiert, ne? Das ist nämlich
das. Naja, das war ja so, also der Liebfrauenmilch für 1,35 war der gleiche Wein wie Oppenheimer Krötenbrunnen 3,95. Also das war halt so.
Sie haben also
aber bitte, liebe Frau Heim, sagen Sie nicht immer Sie. Ich war Befehlsempfänger. Mein Lehrherr hat das von mir erwartet. Ja, ich war ausführendes Organ. Also ich bin kein Schwindler, sondern so. Aber nach 2,5 Jahren, die Lehre dauerte 3 Jahre, nach 2,5 Jahren habe ich gesagt, so Feierabend, bin ich zu meiner Mutter und die sagte, Lehrjahre sind keine Herrenjahre und der ist auch im Drogistenverband, das können wir nicht machen. Und da habe ich gesagt, Mama, wenn du morgen früh da nicht hingehst und mich aus der Lehre nimmst, ich mache das letzte halbe Jahr in unserem Geschäft, wenn du mich da morgen nicht rausnimmst, dann habe ich keine Achtung mehr vor dir. Und da wurde ihr ganz komisch. Am nächsten Morgen war sie da mit schlotternden Knien, hat mich aber aus der Lehre genommen.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Mit Dirk Rossmann, Sie hatten ja gerade erzählt, Sie sind in die Drogerie der Mutter mit eingestiegen, 1972. Da haben Sie dann beschlossen, ich mache was Neues, Eigenes und haben den ersten Drogeriemarkt mit Selbstbedienung gegründet. Das gab es vorher nicht. Und da ist was wirklich Verrücktes passiert. Sie haben nämlich von einer alten Freundin der Mutter ein wirklich irres Angebot bekommen, nämlich das Angebot, 1 Millionen Erbe inklusive Anwesen auf Saint-Tropez und Sylt anzutreten. Einzige Bedingung, sie hätten die extrem gut laufende Bäckereikette der Familie übernehmen müssen. Und jetzt kommt der Knaller. Sie haben dieses Angebot abgelehnt. Herr Rossmann, wie kann man sowas ablehnen?
Die Frage kann ich nur beantworten, wenn ich kurz die Situation erklären darf. Meine Mutter hatte ihr ganzes Leben eine Freundin, Lotte Bittner, und die wohnte nachher in Düsseldorf bei ihrem Bruder. Und die Bittners hatten in Düsseldorf nicht nur 12 Konditoreien, die hatten einen weltweiten Vertrieb, so praktisch wie Leisiefer oder wie Niederegger. So. Und in dem Jahr 1971, die hatten Sohn und Tochter, die Tochter war 29 und verliebte sich in einer französischen Kleinstadt in den Bürgermeister und sie hoffte, dass der sich also trennt von seiner Familie, was er nicht getan hat. Großes Unglück. Also sie hat sich aufgehängt im Haus dieses Bürgermeisters. Das war Frühjahr 71. Herbst 71 fährt der Sohn mit einem Porsche von Düsseldorf nach Lübeck. Während er dahin fährt, springt eine junge Frau von der Autobahnbrücke direkt vor seinem Porsche. Tot waren beide. Und das war im September 71. Und im Dezember 71 telefonierte am Sonntag, wie jeden Sonntag, meine Mutter mit ihrer Freundin Lotte. Und dann sagte Lotte zu meiner Mutter um 12, du Hilde, ich muss jetzt mal zu meinem Bruder und Schwägerin rüber und wir können jetzt nicht mehr länger telefonieren. Und am Montag, das war am Sonntag, am Montag, ich habe immer mal so gespitzt in die Bild-Zeitung, da war Überschrift, Tragödie in Düsseldorf, berühmter Konditor erschießt erst seine Frau und dann sich. Also als die Freundin meiner Mutter rüberging zu den Bittners, lagen beide erschossen im Bett. Und ein paar Tage später rief sie an und sagt, Dirk, du kommst jetzt nach Düsseldorf, du übernimmst das, du kannst auch die Immobilien haben und so. Ich will monatlich mein Geld haben, aber ich will mit nichts was zu tun haben und du machst das. Und da habe ich dann ein paar Tage überlegt und gesagt, Tante Lotte, ja, ich mache es nicht.
Das, wie kam so ein Angebot?
Ja, weil ich hatte diese Idee Drogeriemarkt im Kopf und hatte ein Ladengeschäft angemietet.
Ja, und hatten 40.000 D-Mark Schulden damals.
Ja,
und
ja,
sie hätten Millionen
gekriegt. Aber Frau Hein, ich habe auf mein Herz gehört und das habe ich immer in meinem Leben gemacht, wenn es wichtig wird. Mein Herz hat mir gesagt, mach es nicht.
Und es hat sich auch als richtig
erwiesen. Und ich meine, verarmt bin ich nicht durch die Entscheidung.
Nein, im Nachhinein hat sich als richtig
nicht
erwiesen.
So ganz, setz dich nicht ins gemachte Bett.
Sie haben Mut gehabt, muss man auf jeden Fall sagen.
Manchmal ja.
Es war eine Erfolgsgeschichte mit Rossmann, keine Frage. Mhm. Es gab aber in den 90er Jahren dann tatsächlich auch mal eine Situation, die sehr krisenbeladen war. 1996, da sah es wirklich schlecht aus. Es gab Tage, schreiben Sie in Ihrer Autobiografie, da wusste ich nicht, wie ich die Gehälter meiner Angestellten bezahlen sollte. Mhm. Wie ist es zu dieser Situation gekommen?
Also Rossmann war nie so besonders gut kapitalisiert, aber immer relativ solide, weil jedes Jahr waren auch Gewinne da. Aber dann explodierten in den 90er Jahren die Schulden, weil ich bin ganz schnell in die neuen Bundesländer, habe überall Läden aufgemacht. Die Schulden wuchsen exorbitant, denn war ich damals auch ein bisschen verrückt. Ich habe immer so gedacht, ich könnte an der Börse so das ganz große Rad drehen. Dann bekam ich einen Herzinfarkt. Also es kamen alle Katastrophen zusammen. Und dann war eigentlich klar, dass die Banken mir die Kredite alle canceln, alle die Kredite streichen und dann wäre sofort Insolvenz gewesen. Und als mir das im Frühjahr 97 wirklich bewusst war, habe ich den Banken einen 20 Seiten langen Brief geschrieben, Schreibmaschinenseiten langen Brief geschrieben. Auf den ersten 10 Seiten habe ich gnadenlos beschrieben, was ich alles falsch gemacht habe, also kompromisslos. Und auf den zweiten 10 Seiten habe ich geschrieben, was ich ändern will, was ich anders machen will. Und ich habe inständig gehofft, dass sie mir ein Jahr Zeit geben. Und von den 20 Banken haben 3 Banken sofort die Kredite gecancelt, also als die Bilanz rauskam. Und die anderen 17 Banken haben gesagt, naja, ein Jahr können wir ja nochmal abwarten. Und in dem Jahr war dann nicht mehr 12 Millionen D-Mark Verlust, sondern 1 Million D-Mark Gewinn. Also man sah denn, das war der Turnaround. Und dann ging es aufwärts und 2013 habe ich vom Springer-Konzern den Preis bekommen, erfolgreichstes Unternehmen Deutschlands von den 500 größten. Da hatten wir 16 Jahre in Folge jedes Jahr den Umsatz und den Ertrag mit mindestens 10% gesteigert und dann war ich Deutschlands erfolgreichstes Unternehmen. Aber wenn ich denn zurückdenke an die 90er Jahre, das war furchtbar.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Mit dem Drogeriemarktgründer Dirk Rossmann. Sie haben immer gesagt, wenn es mir gut geht, soll es auch den anderen gut gehen. Und das ist nicht nur auf Ihre Angestellten bezogen, sondern Sie unterstützen auch diverse soziale Projekte. Und Sie machen sich viele Gedanken darüber, was in Deutschland passiert. Ist die Welt aus den Fugen, heißt eine Kapitelüberschrift in Ihrem Buch. Wie sieht denn Ihre Antwort aus? Ist die Welt aus den Fugen?
Das würde ich so noch nicht sagen, weil es nicht nur negative Entwicklungen gibt. Es gibt auch viele großartige Entwicklungen, über die wir alle dankbar sein können. Also noch vor 20 Jahren haben, glaube ich, 2 Milliarden Menschen gehungert. Heute sind es noch 900 Millionen. Also 900 Millionen ist immer noch schrecklich, aber der Trend ist stark rückläufig. Wir haben zurzeit die niedrigste Kindersterblichkeit auf der Erde, die wir je hatten, durch das Melinda und Bill Gates Impfprogramm, was einfach einzigartig ist und enorm wichtig ist, gerade für Menschen in der dritten Welt, in der sogenannten dritten Welt. Also es gibt ganz viele Entwicklungen, die gut sind, aber parallel dazu gibt es natürlich auch ganz viele Entwicklungen, die große Sorgen machen. Also dass ein Mann in den USA Präsident wird, der darauf stolz ist, dass er Frauen zwischen den Schritt fasst. Das ist so erschütternd und das ist so unglaublich, ja, dass wir heute in ostdeutschen Städten, nicht in jeder ostdeutschen Stadt, aber in zumindest mittleren Städten teilweise 30% AfD-Wähler haben. Wobei ich sage, wenn die AfD nicht zum Beispiel mit Nazis, die Hakenkreuzfahnen dabei haben und ganz mit denen auch noch gemeinsam demonstrieren, wenn sie einfach nur rechts wären, aber da sie sich große Teile der AfD eindeutig zu Hitlerdeutschland bekennt und das vor dem Hintergrund, was wir Deutschen anderen Menschen zugefügt haben, denken Sie an die Judenvernichtung, dann ist jegliche Toleranz bei mir Faktor Null, da habe ich keine Toleranz für. Und ich kann auch Menschen nicht verstehen, die eine solche Partei wählen. Also da sehe ich partiell auch große Probleme in Deutschland. Aber es geht hier um 13%, vielleicht manchmal in Umfragen 14%. Aber die anderen Wähler, ob die nun grün wählen oder links wählen, oder das ist meiner Ansicht nach eine große Gemeinschaft, die nicht so heterogen ist, dass sie nicht miteinander sprechen. Aber in USA höre ich immer öfter, dass Leute, die zu Partys eingeladen werden, vorher fragen, wer kommt denn da? Und wenn da Leute aus der anderen Partei, aus der anderen Richtung kommen, gehen die da gar nicht mehr hin. Also das ist wirklich eine Spaltung. Wir haben in Deutschland partielle Probleme, aber wenn wir zurückdenken vor Heinen, es gab immer Probleme. Es gab in den 50er Jahren, 60er Jahren, also wir dürfen diese Probleme, die wir heute haben, auch nicht so darstellen, als wären das also, als wäre es früher nicht auch problematisch gewesen.
Ein weltweites Problem, das Sie persönlich beschlossen haben anzugehen, ist das Thema Überbevölkerung, weil daraus natürlich Armut resultiert, Hunger resultiert, Flüchtlingsströme entstehen. Sie haben 1991 mit einem befreundeten Unternehmer zusammen die Deutsche Stiftung Weltbevölkerung gegründet, mit dem Ziel, dem Wachstum der Weltbevölkerung entgegenzutreten, beschäftigen da inzwischen 250 Menschen auch. Wie versuchen Sie denn, dieser Überbevölkerung entgegenzutreten in den Entwicklungsländern?
Ja, indem wir das machen, was Sinn macht, ja. Und Sinn macht es beispielsweise in Äthiopien, da betreiben wir ungefähr 150 Jugendclubs in kleinen Dörfern. Und was wir da machen, ist, wir bauen Vertrauen auf. Wir haben zum Teil Tischtennisplatten da oder es wird musiziert oder es wird Fußball gespielt. Wir bauen Vertrauen auf zu jungen Menschen. So, und dann gehen wir parallel zu dem Vertrauen aufbauen an das Thema, was kann man tun, was kannst du tun, dass ein junges Mädchen von 13 und 14 Jahren nicht schwanger wird. Und das ist ein Riesenproblem.
Wir klären auf einfach.
Wir klären auf, wir machen sexuelle Aufklärung, wir stellen auch Kondome zur Verfügung und haben zumindest partiell schon wirklich was erreicht. Eine der größten Städte Afrikas, Addis Abeba, hat heute eine Geburtenrate pro Frau von 1,5. Das ist der beste Wert in ganz Afrika. Und in der Nähe von Addis Abeba ist auch unser größtes Trainingszentrum. Also ich will nicht sagen, dass wir das alleine hingekriegt haben, aber wir haben wirklich signifikant geholfen, diese Entwicklung dahin zu führen. Und das ist ein großer Erfolg.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Dirk Rossmann ist unser Gast in SWR 1, Leute. Herr Rossmann, Sie hatten es ja vorhin schon erwähnt, Schule war nicht so Ihr Ding. Auf der anderen Seite haben Sie Schopenhauer gelesen. Sie haben sich Ihr ganzes Leben sehr intensiv mit Philosophie beschäftigt, sehr intensiv mit Psychologie beschäftigt, sind ein großer Leser. Was hat Ihnen das gegeben?
Also ich denke, für mich war es eigentlich immer so, dass das Leben auch eine Reise zu mir selbst ist. Und schon mit 12 Jahren habe ich immer gesagt, ich möchte mein spannendes Leben leben. Und wenn ich dran denke, dass was mir Literatur gegeben hat, dann möchte ich mein Leben, also nicht, ich möchte nicht ohne Literatur sein. Ich habe ja erzählt, dass ich, glaube ich, 60 oder 80 Bücher von Balzac gelesen habe. Also das eigene Leben kenne ich ja und Sie kennen Ihr Leben und der Hörer kennt sein Leben. Aber in dem Moment, wo man tolle Romane liest, dann verdoppelt man sein Leben oder verdreifacht es, weil andere Menschen, andere Personen, andere Situationen treten denn ins eigene Leben, ins eigene Bewusstsein. Und das war für mich riesig spannend, also diese andere Welten mitzubekommen. Also ich finde, dass Schriftsteller uns ganz viel erzählen von der Welt, die wir nicht kennen, aber dadurch bereichern wir unsere eigene Welt.
Aber wie schaffen Sie es denn, neben all der Arbeit, die Sie haben, noch Zeit zum Lesen zu finden?
Ja, ich habe unendlich viel Zeit, weil ich so tolle Mitarbeiter habe und weil ich auch Menschen vertraue. Ja, also ich habe das ja vorhin gesagt, es gibt viele Dinge, von denen habe ich einfach keine Ahnung. Aber wenn zum Beispiel, wo ich gut bin, wenn ich irgendwie spüre, dass zwischen wichtigen Mitarbeitern im Management Spannungen sind, dann bin ich so ein bisschen der Betriebspsychologe. Weil es ist so, es gibt so viel in Unternehmen schief, weil die Menschen nicht gut miteinander kooperieren. Ja. Und mein wichtigster Lehrsatz ist, jetzt bringe ich einen Lehrsatz, ja, es geht gar nicht darum, Menschen zu motivieren. Es geht darum, aufzuhören. Alle Chefs hört genau zu. Es geht darum, aufzuhören, Menschen zu demotivieren. Ja. Motiviert sind Menschen von alleine. Aber Chefs müssen aufhören, andere Menschen zu demotivieren. Das ist eigentlich für mich der wichtigste Satz. Und daran arbeite ich, dass ich Menschen nicht demotiviere, sondern dass ich eine Atmosphäre von Vertrauen schaffe. Und das haben wir ganz gut hingekriegt und haben so wundervolle Leute auch im Management, auch in den Filialen. Es hat aber viele Jahre gebraucht. Und ich will nicht sagen, dass bei uns alles gut ist. Also es gibt auch Dinge, die, wo ich sage, holla, das hätte jetzt nicht passieren dürfen. Aber es ist vieles gut. Und diese Energie, die da ist, die hilft dem Unternehmen, hilft den Mitarbeitern, aber hilft auch dem wirtschaftlichen Erfolg.
Und Ihnen natürlich auch, weil Sie dann selber für sich Freiheiten haben, auch in Hobbys nachzugehen.
Genau, richtig.
Zum Beispiel zu lesen oder Tennis zu spielen, auch ein großes Hobby von Ihnen. Wie gut sind Sie eigentlich im Tennis?
Also ich würde sagen, ich war vielleicht nie so richtig gut, aber jetzt mit 72 bin ich schon richtig gut, weil also in meiner Altersklasse, da würde ich sagen, also da gibt's höchstens 50 Leute in Deutschland, die so gut Tennis spielen können wie ich in mit 72 Jahren.
Wow.
Aber früher war ich unter ferner Liefen, aber ich mache ich spiele keine Turniere oder so.
Aber haben wir einen festen Freundeskreis, mit dem Sie
ja, und das sind teilweise super Tennisspieler und wenn die auch 72 sind oder 74, holla, da geht's immer gut zur Sache.
Also der Präsident von Hannover 96,
Martin
spielt
Kind,
gegen Sie.
Ja.
Nicht Fußball, sondern immer Tennis.
Nein, der spielt nicht, wir spielen im Doppel zusammen und wir fordern alle heraus, die da so kommen. Und also wir haben jetzt, Anfang am Montag haben wir verloren, aber unsere Gegner waren 20 Jahre jünger. Ja, und das geht natürlich nicht. Aber wir haben toll gespielt. Und wenn man dann im ersten Satz 7-6 verliert, dann, also das ist auch kein schlechtes Ergebnis.
Nein, absolut. Sind Sie ein guter Verlierer?
Sehr guter Verlierer. Weil mir geht's immer darum, dass die Sache Spaß macht. Also ich spiele gerne Tennis oder Skat oder so. Und also ich kann auch verlieren, aber
lieber gewinnen Sie, ne?
Logisch,
ja,
logisch.
Wer nicht.
Logisch.
Herr Rossmann, ich habe jetzt noch ein kleines Dankeschön für Sie, dass Sie Zeit für Leute hatten. Auch wenn es nicht so wahnsinnig viele gibt, Gleichaltrige, die gegen Sie gewinnen. 50 haben Sie ja gesagt. Gibt's immerhin. Ich habe jetzt ein wunderbares Buch für Sie gefunden, damit Sie auch gegen diese 50 noch gewinnen.
Oh nee.
Dabei spielt Psychologie natürlich eine große Rolle. Es ist das Buch Winning Ugly, mentale Kriegsführung im Tennis, wie man bessere Gegner schlägt. Da gibt's Tipps von Brad Gilbert und Andrew Agassi höchstpersönlich.
Super.
Viel Spaß dabei und sagen Sie es Ihren Gegnern nicht weiter, von wem Sie es haben.
Vielen Dank, Frau Heim.
Alles Gute.
Danke.